Wir haben keinen Organisten und dann werden wir so beschenkt durch Gemeindeglieder, Bäckermeister Andi Lieb und Ingenieur Dietmar Höhne, die uns heute grüßen zu Beginn des Gottesdienstes. Und doch sollen nicht Menschen vor unserem Auge stehen. Wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann soll der Blick auf den auferstandenen Herrn Jesus Christus fallen. Er will zu Ihnen reden und heute ist er uns groß als der gute Hirte, wenn er spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wir wollen diesem Herrn danken und ihn loben, indem wir noch einmal aus diesem Liedheft das Lied 801 singen. Groß ist dein Name. 801 in diesem Liedheft. Du bist der Herr Himmels und der Erde. Du hast die Schlüssel der Hölle und des Todes. Aber Herr, wir sind erschrocken, wie in unserer Welt Sünde tobt, wie in unserem Leben dunkle Mächte wüten. Und es ist dein unverdientes Gnadengeschenk, dass du bis heute den Frieden auch in unserem Land erhalten hast. Wir fühlen uns so wehrlos angesichts der ausgebrochenen Kriegsunruhen auch in unserem Kontinent. Und wir wollen ganz neu hören auf dich, den Friedefürsten, dass doch du allein Menschen zurechtbringen und überwinden kannst. Lass das auch in unseren Häusern und in Familien, in unserer Stadt und in unserem eigenen Leben geschehen, dass du als der Hirte führst und regierst. Übernimm du auch in unserem Leben das Sagen und wir wollen hören auf deine Stimme. Gib doch auch, dass wir heute in diesem Gottesdienst nicht bloß Hörer, sondern dann auch Täter deines Wortes sind. Und wir wollen dir in der Stille jetzt auch Schuld und Sünde und Übertretungen bekennen, die uns reuen und die uns leid sind. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du Menschen verwandeln und neu machen kannst. Tu das auch bei uns. Amen. Psalm 23. Ich denke, Sie können ihn auswendig, aber wer ihn lesen will, 562 ist die Seite in den Bibeln. Ich kann mir kaum einen Menschen vorstellen, der in seinem Leben mehr Wirrnisse und Durcheinander erlebt hat, Enttäuschungen und unverdiente Schwierigkeiten, die sich auftürmten, als dieser David, der um sein Leben rennt in der glutheißen Wüste, der in seinem Kinderzimmer erschütternde Dinge erlebte. Erschütternde. Es geht bis zur Vergewaltigung und bis zum Totschlag. Mord. Kinderkreis. Und der alles Schwere erlitten hat und doch in seinem Leben bekennt, dass er vom Herrn die gerade Straße geführt wird. Das müssen Sie immer wissen beim Psalm 23, aus dem Hintergrund des Lebens Davids. Und ich denke, wir beten diesen Psalm miteinander und sprechen ihn laut miteinander. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wort uns neu schafft. Darum geht's auch heute im Gottesdienst. Wir singen jetzt miteinander 440. Wir danken dem Jugendchor. 440. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Ich darf noch ein Wort zu diesem Johannes Zwick sagen. Er war ja mit Ambrosius Plarer zusammen, der Reformator von Konstanz. Das ist für die vielen, die aus anderen Landesteilen Deutschlands nach Württemberg gezogen sind, ja immer überraschend, warum wir Lutheraner sind. Aber in der Form unserer Gottesdienste, so wenig wie sonst in anderen Landesteilen mit Liturgie und so weiter gefüllte Gottesdienste haben. Es kommt auch durch Johannes Zwick und Ambrosius Plarer. Sie waren sehr von Zwingli, von der reformierten Seite der Schweiz her bestimmt. Johannes Zwick ist dann Pastor, Pfarrer in Thurgau geworden, hat dort mit großem Mut auch die Pesttoten, wie es dann damals üblich war, beerdigt und ist dann selber an der Pest gestorben. Sein Arzt sagte noch, es war immer so, wenn man bei ihm kam, dass ein Licht der Ewigkeit einen berührt hat. Der Mann hat immer noch bis in sein Sterben hinein Ewigkeitsworte gesprochen. Und das ist auch schön, dass er es in diesem Lied besingt, wie das Licht hineindringt in die Finsternis unseres Lebens. 440. Johannes 7, Seite 120 in Ihren Bibeln im Neuen Testament, Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Es war beim Laubhüttenfest in Jerusalem, die Erinnerung war lebendig an den Wüstenzug des Volkes Israel. Es kann sich gar keiner vorstellen, was das ist, wenn man nicht bloß in der Gluthitze, sondern in der wasserlosen Wüste 42 Jahre herumwandert, mit Alten und Kleinen und Jungen und wer da war, und kein Wasser. Und der Durst wird unheimlich stark. Dem entsprach dann die ganze Ordnung dieses Laubhüttenfestes, aber am letzten Tag des Festes, der Herrlichste war, der Höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also hoffentlich machen Sie das nicht, was Jesus gemacht hat. Es war in diesem feierlichen Gottesdienst, der sicher Zehntausende von Menschen versammelt hat, in diesem großen Vorhof des Tempels. Und ganz am Ende des Höhepunktes eines siebentätigen Festes, wo das alles nochmal nacherlebt wurde, was die Israeliten empfunden haben auf ihrer Wüstenwanderung, da verklangen die Chöre, die letzten Stimmen verhalten. Und da tritt ja so eine andächtige Stille ein. Sie kennen das nach dem Segenswort im Gottesdienst. So ein Moment, wo alle still sind. Und da ruft plötzlich Jesus in diese Stille hinein: Wer jetzt noch Durst hat, komme zu mir und trinke. Jesus hat ungeheuer tief begriffen, was in den Menschen drinsteckte. Ich denke, wir können das gar nicht richtig sehen, was Jesus sieht. Die Menschen hatten viele Sorgen, Berufssorgen, Familienärger, Ehenöte, die hatten politische Probleme, die hatten Wirtschaftsprobleme, alles, was man sagen kann. Jesus sagt, da gibt es eine Not, die ist noch viel furchtbarer. ganz tief drinnen im Herzen ist ein Sehnen, ein Suchen, ein Hunger, ein Durst. Und er wird nirgendwo befriedigt. Und die Menschen, die suchen ein Leben lang, in ihrer Arbeit, in ihrem Schaffen, in dem, wie sie ihr Leben gestalten, mit ihren Plänen. Sie suchen nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Und wenn plötzlich das Leben zu Ende ist, dann sagen sie, aber das war's doch nicht. Sie haben es nicht gefunden. Sie blieben ein Leben lang im Suchen, unerfüllt, unbefriedigt. Ihr jungen Leute, was sucht ihr noch mit Heißhunger? Ihr kennt ja Gleichaltrige, die brechen jedes Tabu. Und die sagen, es doch mir wurscht, was die anderen sagen und was meine Eltern sagen. Ich durchbreche alle Schranken, ich mache, wozu ich Lust habe. Ich will doch nur endlich Glück und Freude und Lebenslust genießen. Guckt sie mal genau an, haben sie es gefunden und wo haben sie es gefunden? Sie haben nirgendwo gefunden. Das Erschütternde eigentlich, die Alten, die sagen dann immer wieder aus dieser Erfahrung, ja, wir haben auch in mancher Pfütze getrunken und am Ende wurden wir nur krank und es hat uns nur belastet. Und die großen, schreierischen Angebote heute, nehmt doch, da wird euch das Leben geboten. Macht die Nacht zum Tag und legt alle Fesseln ab, lasst euch nicht einschränken. Wo finden wir denn das Leben in der großen Gier? Man sagt ja in unseren Tagen häufig, die Werbung sei in allem schuld. Das hört man ja überall und das ist, da klebt man am Briefkasten, bitte keine Werbung. Die Werbung verführt uns. Das ist dumm. Die Werbung, kann die uns überhaupt verführen, wegen den paar Bildchen und den paar Farben? Das Schlimme ist doch, wir haben ein unbefriedigtes Herz. Wir haben eine Gier, eine Sehnsucht und deshalb laufen wir jedem Rattenfänger nach. Wir brauchen bloß ein puppig gemachtes Urlaubsbild und sagen, da will ich hin. Und wenn wir vom Urlaub wieder heimkommen und wieder die Glastüre aufschließen, alles wie vorher. Wir suchen nach Gefühlen. Wir wollen irgendwo das finden und Jesus hat das verstanden. Das ist durch die alten Jahrhunderte das Gleiche geblieben. Darum ist das Evangelium so aktuell, so zeitnah, weil das unerfüllte Menschenherz das Gleiche geblieben ist durch die ganzen Zeiten hindurch. Was bietet Jesus an? Sich selber. Komm her zu mir. Also ich kenne in der ganzen Weltgeschichte niemand, der so extrem sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Also vielleicht haben Sie auch schon in Stuttgart gehört, dass manche Leute sagen, sie gehen in die Hofackerkirche, der hat ja einen Fimmel da oben, der schwätzt immer vom Jesus. Nein, das hat Jesus getan. Sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Lesen Sie selber im Evangelium. Ich verstehe Christen nicht, die auf anderes hinweisen. Kirchengebäude sind nicht wichtig, Musik ist nicht wichtig. Ja, ist alles schön, aber ist nicht das Wichtige, was meinen Durst stillen kann. Gesprächsrunden, tiefe feierliche Erklärungen oder alte Traditionen, ehrwürdige Traditionen. Jesus sagt, komm her zu mir. Vielleicht haben wir Christen das versäumt, den Menschen um uns her, das so klipp und klar zu sagen. Es geht im Menschenleben um eine Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, der lebt, der den Tod besiegt hat. Es ist gar nicht wichtig, in welcher Kirche man Mitglied ist. Es ist gar nicht wichtig, ob man gut oder schlecht gelebt hat. Es ist erstaunlich, dass selbst Menschen mit einer ganz schrecklichen Vergangenheit erlebt haben, wie ihr Leben neu wird in dieser Begegnung mit Jesus. Komm her zu mir. Und Jesus bietet an, dass er, wie sonst gar niemand auf der Welt, diesen großen Durst nach Erfüllung, nach Glück, nach Leben befriedigen kann. Ist Ihnen das klar? Können Sie das so weitervermitteln? Haben Sie das selber entdeckt? Das ist eine ganz schlimme Schuld, wenn Christen das nicht deutlich vor der Welt bekennen, vor den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Bin gestern noch durch verschiedene Krankenhäuser gegangen und das ist so eine Not, wenn man die Kranken hört mit ihren Krankheitsnöten. Und da muss man irgendwo sagen, und in dieser ganzen großen Not. Morgen, habe ich gesagt, ist der Sonntag vom guten Hirten. Ich will, dass Sie in Ihrem ganzen Elend, in Ihrer ganzen Not Jesus, Ihren Heiland entdecken. Wenn der in Ihre Krankheitsnot hineinkommt, kriegen Sie Antwort, kriegen Sie Trost, kriegen Sie Erfüllung, kriegen Sie Freude. Ich spreche jetzt zu denen, die enttäuscht sind oder die müde sind, die im Leben leiden unter der Schuld, weil sie so viel verkehrt gemacht haben. Sag, ich komme gar nicht mehr weg von der alten Vergangenheit. Doch, Jesus, komm her zu mir. Er hat das so eindeutig gemacht, so wie auch in all seinen Worten es immer ganz deutlich gesagt, ich bin der gute Hirte, nicht eine Organisation. Ich bin der gute Hirte. Komm her, komm zu mir. Unser Leben braucht eine ganz direkte, unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus. Ich denke dran, wie Jesus einmal auch in der Hitze gewandert war und in einem Land, wo die Menschen ihm sehr feindlich gesinnt waren, wo schon der starke Antisemitismus da war in Samarien, und da ist eine Frau in der Mittagsglut zum Brunnen gelaufen. Das war ja so im Dorf der Treffpunkt, aber die Frau ging ganz allein in der Mittagshitze hin. Und Jesus hat wieder sofort mit wenigen Worten gleich den wunden Punkt erwischt. Er sprach nicht über vieles, er sprach nicht über die Männer im Besonderen und über die Tücken des Lebens und wie man Enttäuschung erlebt, er sprach nicht über Moral und Lebensbräuche. Er sprach mit der Frau, du brauchst frisches Wasser, frisches Wasser. Ich habe lang gerungen in dieser Woche, kann ich es Ihnen besser erklären, was frisches Wasser ist. Ich dachte, wenn es Jesus so direkt gesagt hat, wissen Sie auch, was das ist, was frisches Wasser ist. In der Hitze, wenn Sie einmal auf einer Wanderung Stunden gelaufen waren, gewartet haben, wann kommt endlich irgendwo wieder eine Stelle, wo ich wieder trinken kann, wo ich mich wieder erfrischen kann. Da muss doch etwas geben, was mein Leben erneuert. Und was war der Grund, dass diese Frau so allein war? Sie war enttäuscht in der Liebe. Ja, die Liebe, die ist eben häufig in unserem Leben ein schlimmer Reinfall. Das ist ein Betrug, da wird man bloß Wunden davontragen und wird geschlagen und missbraucht und da ist nur Eigennutz da. So hat es diese Frau ganz erschütternd erlebt. Sie sagt, ich gebe dir in deinem wunden, zerbrochenen, schuldbeladenen Leben, ich gebe dir Wasser. Nimm doch von diesem frischen Wasser. Frau hat immer gemeint, Jesus redet von der Wasserversorgung der Stadt. Und Jesus meint das ganz andere. Du brauchst dieses frische Wasser. Und ganz genau so war es bei diesem Laubhüttenfest. Sie müssen doch wissen, es waren alles fromme Leute, die beteten und die lasen in den alten Büchern, den heiligen Büchern. Und das waren Leute, die waren im Gottesdienst. Also das kann sein, man kann Sonntag für Sonntag zur Kirche gehen. Manche sagen, wir rennen immer, aber ich hoffe, dass Sie nicht so gehetzt waren heute. Und da gehen Kirche und die beten und die lesen der Bibel. Und Jesus merkt, und trotzdem haben sie nie dieses frische Wasser genommen. Komm doch her zu mir. Man kann in Gefühlen mitschwimmen, man kann in einem religiösen Rausch mittendrin dabei sein. Wir wollen ja das nicht alles schlecht machen, was so Formen sind und Bräuche und was auch emotional uns bewegt, auch in unserem Glauben, in der Religiosität oder wie wir sagen, im christlichen Glauben. Aber ich sage, das Entscheidende in allem ist doch, du musst dieses frische Wasser kriegen. Dir möchte ich es jetzt geben. Nimm doch von diesem Wasser. Wer noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Man kann so viel miterlebt haben, so viel Lieder gesungen haben, aufgewühlt sein. Ich treffe viele Leute, die sind hier im Gottesdienst aufgewühlt. Also tun Sie mir leid, wenn ich Sie aufwühle. Und es kommt nicht dazu, dass Sie sagen, ich trinke von der Quelle, ich habe frisches Wasser. Geh nach Hause und hab Freude. Ich sehe mein Leben, ich habe neuen Mut und neue Kraft. Ich habe Christus gefunden. Und ich weiß, dass Jesus Christus mit mir geht. Und dass ich mein Leben auch durch manche dunklen Täler mit Jesus Christus lebe. Wissen Sie, das können Sie nur in der Bibel lesen. Je länger Sie da drin lesen, steht das da, dass unser Leben geschaffen ist nach Gottes Plan und Absicht. Dass er nur die äußere Seite, dass wir irgendwann einmal geboren wurden, weil unsere Eltern uns gezeugt haben und dass unser Leben entstand und wir aufgewachsen sind. Nein, bevor wir im Mutterleib gebildet wurden, hat Gott unser Bild geschaffen und sein Stempel in unser Leben hineingelegt. Und davon her kommt es, dass jeder Mensch Heimweh nach Gott hat. Eine Sehnsucht. Ich bin ganz fest davon überzeugt, jeder Mensch, auch wenn er noch so sehr Gott lästert oder spottet oder höhnt, hat im Innersten seines Herzens eine Sehnsucht, weil er es gar nicht ausradieren kann aus seinem Innersten. Wir sind bloß so ungeschickt, dass wir mit Menschen streiten über Religionen, Konfessionen, theologische Probleme und über Pfarrer und Gemeinde und ganze, über Kirchensteuer und irgendwelche Tücken. Ist doch gar nicht wichtig. Sondern der Hunger und der Durst von Menschen nach Gott. Und was Menschen machen, wenn sie sich versenken im Buddhismus, kam neulich so eine gute Reportage in der Zeitung über buddhistische Gruppen in Stuttgart. Da heißt Versenkung in die innersten Tiefen ihres Lebens. Nein, da kriegen sie keinen Frieden. Je mehr sie in sich hineinhorchen, merken sie, in mir brodelt es. Das sind die Abgründe meiner Seele, die ich gar nicht steuern kann. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott. Und wir haben selber das zugeschüttet. Wir starten oft in den Morgen des Tages in die Arbeit hinein, ohne dass wir uns Zeit nehmen, dass unsere Seele, dieses innerste Ich, Frieden findet in Gott. So wichtig die Kranken jetzt, die Sterbenden, dass sie mit ihrer belastenden Schuld und ihrer unbewältigten Vergangenheit, dass sie einmal Frieden finden, ihre Seele bei Gott. Herr, du kennst mich, du weißt alles. Hier darf ich meine Sorgen hinlegen, ich weiß, dass du der Herr bist, da kriegt man Frieden. Zu mir, das war mein erster Punkt, zu Jesus hin, jetzt lösche deinen Durst. Wie macht man das? Bei Jesus trinken. Wie macht man das? Muss man eigentlich dem Kind sagen, an der Mutterbrust, wie es trinken muss? Das ist fast, das ist natürlich. Das macht ein Kind, das ist seine ganze Natur. Ich habe schon als Jugendkreisleiter in Stuttgart immer überlegt, wie mache ich das, dass ich Menschen dahin bringe, dass sie zum Glauben kommen. Und mache immer wieder die bestürzende Erfahrung, es wird ja jetzt im Gottesdienst sein, ich brauche Menschen nur Jesus verkünden und dass er die Quelle ist und plötzlich, wer will, der kommt und nimmt und trinkt. Man muss sich aufmachen und sagen, ja, Jesus, ich will von dir nehmen. Das Trinken ist ein ganz natürlicher, wunderbarer Prozess. Und es gibt in unserer Stadt, auch in unserem Gottesdienst, so viel verzweifelte Leute. Die haben gar keinen Mut mehr und die sagen, es hat doch alles keinen Wert. Und das ist ja auch schlimm mit so einer Versammlung. Man fühlt sich jetzt vielleicht gar nicht bestimmt angesprochen. Und da meine ich dich und sage, doch, für dich ist das gemeint. Trinke du jetzt von Jesus. Empfange du das heute, das ist der Sinn von diesem Sonntag vom guten Hirten. Jesus will zu dir kommen und noch viel wunderbarer, er will bei dir einkehren. Und am letzten Sonntag haben wir gehört, er will uns unser altes, steinernes, bockiges Herz wegnehmen und uns ein neues, warmes Herz geben. Er will selbst durch seinen Geist in uns sein. Und das ist so groß, dass er bis in die Verästelungen meines Wesens, bis in meine Gedanken hineinkommt. Verstehen Sie das? Nimm du, er will. Das ist eine große Prophezeiung in Jesaja 44. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen, dass sie wachsen sollen wie Gras, wie Weiden an den Wasserbächen. Sie brauchen gar nichts machen, bloß trinken. So wie sie am Morgen des Tages da sitzen, ihre Bibel lesen. Und dann bloß noch ihre Hände in den Schoß legen und sagen, danke, Jesus, dass du mein Herr bist. Danke, dass du diesen Tag in deiner Regie hast. Danke, dass ich das, was mich belastet, bei dir ablegen darf. Danke, dass du mich führst auf deine große Ewigkeit. Jetzt sei du heute an diesem Tag der Herr. Nimm! Jesus will durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung machen. Wir haben ja die ganze Reihe unserer Predigten gerade überschrieben, jetzt, wenn es aufs Pfingstfest zugeht, vom Heiligen Geist. Was mich am meisten überrascht, ist, dass das so simpel ist. Was ist denn nötig, um den Heiligen Geist zu empfangen? Muss man sich da 20 Mal im Kreis drehen, oder muss man irgendwie ganz fromm sein, oder muss man sündlos sein? Was ist Voraussetzung? Wer an mich glaubt, und Jesus sagt, so steht es in der Schrift, das Vertrauen auf Jesus, den Christus Gottes, das ist der Punkt zum Glauben. Das ist der Punkt, wo der Heilige Geist Wohnung macht in unserem Leben, wo Christus in uns der Herr wird und plötzlich unser Leben total verändert wird, je mehr er Raum gewinnt. Ich habe nur den Wunsch, dass ich immer mehr und, die Bibel sagt, völliger, das ist ein komisches Wort, aber immer umfassender von Jesus ergriffen werde, dass sein Geist mich durch und durch treiben kann, mich durch und durch verändert. Paulus beschreibt es mal im Kolosserbrief, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Verwandelte Menschen, komm zu Jesus, er verwandelt dein Leben. Er macht dein Leben neu. Nimm ihn doch, lass ihn in deinem Leben wirken. Und dann das Letzte, dann gehen Lebensströme aus von deinem Leben. Lebensströme. Es war damals bei dieser Frau am Brunnen, dieser Samariterin, so, dass sie am Ende, nachdem Jesus da mit ihr gesprochen hat vom Wasser, dass sie ihren Krug stehen ließ. Warum hat sie ihren Krug stehen lassen? Es war gar nicht mehr wichtig, dass das Wasser, für das sie eigentlich in den Brunnen gegangen war, sie ist zurückgerannt in den Ort und musste allen weitererzählen, was Jesus gesagt hat. Also ich will Ihnen auch bloß weitererzählen, was Jesus gesagt hat. Ich habe nie was anderes gewollt in meinem Leben. Ob ich Krankenbesuche mache oder auf dem Friedhof bin oder Konfirmandenunterricht halte, oder das ist das Wichtige. Und machen Sie es doch wie die Frau. Ich möchte anderen weitererzählen, was Jesus gesagt hat. Sie war so getroffen von diesem Wort Jesu. Und auf einmal war diese Frau ein Kanal, durch das dieses neue, frische Wasser zu Menschen kam. Dieses frische Wasser, das Jesus gibt, das ist so erneuernd, verändernd. Noch nie ist die Christenheit durch Geld erhalten worden, noch nie durch mächtige Führer, noch nie durch Menschen. Ist auch noch nie Mission irgendwie geschehen durch irgendwelche Organisationen. All das Äußere, das wir immer sehen, ist gar nicht wichtig. Sondern wie kommt es dazu, dass Jesus seine Lebensströme fließen lässt, heute, am Ende des zweiten Jahrtausends, in unserer Stadt, in unserer gottlosen Stadt? Wie ist das möglich? Durch einzelne Menschen, die von Christus getrunken haben, genommen haben, ihren Lebensdurst befriedigt haben. Und auf einmal passiert das, dass das weiter fließt. Wenn Sie mit der Autobahn einmal durch Siegerland fahren, kommen Sie an Freudenberg vorbei. Ich muss immer dran denken, war früher ein gottloser Ort. Und dann ist ein junger Gerberlehrling nach Elberfeld gegangen. Gerber, das waren die, die am meisten gestunken haben. Das ist heute noch. Also wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, bei den Gerbern finden Sie immer noch freie Arbeitsplätze. Junge Leute wollen nicht in die Gerberei, obwohl heute die Technik besser ist und man nicht mehr so riecht. Deshalb hat einst auch der Petrus in Jaffa noch beim Gerber ein freies Zimmer gefunden. Das ist also der Hintergrund. Und der Gerbergeselle Tilman Siebel kommt dort in einen Hauskreis. War ein Hauskreis in Elberfeld. Von einem einfachen Gemeindeglied. Natürlich kein Pfarrer. Gott hat das meiste durch Nichtpfarrer im Reich Gottes gewirkt. Theologie ist oft auch ein schlechter Träger. Und dieser Döring, der diesen Hauskreis leitet, Dem ist gelungen, dass dieser junge Mann sich bekehrt hat, Jesus aufnahm. Und dieser Tillmann Siebel kommt zurück nach Freudenberg. Und es gibt in den Jahren eine ganz langsame Bewegung. Und in dem Ort, da kommen Ehen in Ordnung. Da ändern Menschen ihr Leben. Der Tillmann Siebel war in seinem Handwerk treu, aber er war ein bekennender Jesusjünger. Und Sie können es genauso in den großen, heute würden Sie sagen, da sieht man noch was von der Frömmigkeit. Elberfeld ist von diesem Düring ganz stark geprägt bis zum Bruder Johannes. Es war alles in Elberfeld. Im Ravensberger Land war es nicht anders, wo der Pastor Volkening gepredigt hat. Und da war im Ort, die meisten Leute waren suchtabhängig vom Alkohol, wie es früher in der äußeren Not so verbreitet war. Da waren zuerst zwei junge Männer. Die haben gesagt, wir treffen uns sonntags und lesen miteinander in der Bibel. Also nur einmal in der Woche. Und da ging eine Bewegung aus, wurde das Zentrum eines Treffpunktes vieler jungen Leute. Und das Interessante, wir meinen immer, wir müssen die Leute mit Programm ködern, dass der Hunger nach Jesus so groß war. Und die waren angesprochen, weil die haben was geben können, was man sonst nirgendwo in keiner Kneipe gefunden hat. Nirgendwo sonst in der Welt. Lebenswasser. Und das will Jesus in unserem Leben wirken. Er spricht von Strömen. Es geht um euch. Sie sollen solche Ströme fließen lassen. Wenn Sie an Ströme denken, ich war gestern mit drei Enkeln in Tübingen, gerade wegen einem Krankenbesuch, und da sind wir auch noch zum Neckar vor und haben gesagt, oh, ist der aber klein. Der Neckar, oh, der ist schon mächtig, wenn ich an den Esenbach denke, was der Neckar ein Strom ist. Aber wenn Sie erst einmal am Amazonas stehen oder am Rio de la Plata, kilometerweit, der Heilige Geist will in Ihrem Leben wirksam sein. Wie? Indem Sie an Jesus glauben. Weiter nichts. An Jesus sich festhalten, Jesus aufnehmen, seinen Herrn sein lassen, das festmachen, ich bin sein Eigentum und sein Kind, sein Wort hören und glauben und das umsetzen. Und dann wird von Ihrem Leben ein Segenstrom ausgehen. Nicht Sie selber, der Strom ist es, der das frische Wasser bringt, zum Segen für Ihre Mitmenschen. Amen. Und jetzt singen wir das Lied, das Gerhard Terstegen entdeckt hat, geschrieben hat. Gerhard Terstegen, der ganz zurückgezogen lange Zeit lebte in der Gemeinschaft mit Jesus und dann hinausging und ungemein viel angestoßen hat in Westfalen. 641, ich bete an die Macht der Liebe, wo er sagt, dass die Liebe Christi in unserem Leben wirken will. Wir singen die ersten beiden Verse und die beiden letzten. Thank you. Wir wollen beten. Herr, du siehst ja, wie bei uns so ein Wüstenboden ist, alles so dürr und kraftlos und wir so ermattet. Wir wollten so viel und können nicht. Und wir sind unbefriedigt und leer. Wir haben so viel von dir gehört. Es ist manchmal wie eine Halluzination, wie ein Traum. Wir möchten doch deine Kraft erleben. Wir möchten, dass du in unser Herz einziehen kannst, unser Heiland bist und in uns Wohnung machst. Und wir danken dir, dass du durch deinen Geist in uns wohnst. Und dass dies das Größte und Allerwichtigste ist, dass du deinen Namen einprägen kannst in unser ganzes Wesen, in unser Denken und Tun. Darum bitten wir dich, dass wir Menschen werden, die du bestimmst und die du führst. Ach Herr, wir sehen so viele um uns her und wir genieren uns so oft von dir zu erzählen. Gib uns doch auch diese Eindeutigkeit, dass wir nicht herumreden um das Eigentliche, um das Wichtigste, sondern dass wir von dir reden, dass du frisches Wasser gibst an Durstende. Und lass das jetzt die Kranken erfahren, die Verzweifelten und die Angefochten, die Müden, auch die jungen Leute, die junge Generation, die nach Leben hungert und betrogen wird durch Sünde, die nicht satt macht und befriedigt. Wir bitten dich für die Menschen, auch dort in den Kriegsgebieten. Ach Herr, wir sind erschrocken und hilflos. Wir haben keine Mittel in der Hand, um Frieden zu stiften, aber du bist der Herr, der Menschenherzen lenken kann. Wir bitten dich, dass du Frieden schenkst. Wir wollen nicht auf Waffen setzen, sondern wir rechnen mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Auch überall in diesen Unruhegebieten und setze deine Gemeinde, deine Kinder, deine Leute dort auch zu Zeugen, die dich bekennen und die Zeichen des Friedens aufrichten zwischen den zerstrittenen Nationen. Und wir bitten dich auch um unsere Stadt, dass noch viele dich erkennen und dich finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch stehen. Wir haben nicht mehr viel zu sagen. Diesen Zettel, diesen weißen Zettel, sollten Sie mitnehmen. Wir haben am Dienstag uns mittags eine Bibelstunde um 14:30 Uhr. Für die, die abends nicht mehr können, um 19 Uhr, da geht es um diesen Abschnitt aus Johannes 16, Abschiedsreden, Jesus, Testament Jesu, wie Jesus erklärt, warum wir durch Leiden und Bedrängnisse durchgehen müssen im Leben. Das Opfer wollen wir heute geben für die Arbeit der freien evangelischen Schule. Die hat eine enorme Ausweitung erlebt, jetzt überall zweizügig, ein Glaubenswerk, es sind ja verschiedene auch aus unserer Gemeinde tätig gewesen, haben sich sehr eingesetzt und es wird jetzt die Realschule angegliedert in Dägerloch am Altplatz. Ich freue mich ganz besonders über dieses Werk und wir wollen das auch unterstützen, jetzt die Ausweitung dieser weiteren Arbeit in der Realschule. Wer sich interessiert, der kann sich selbst. Wo ist jemand von der Freien, vom Vorstand? Ja, Gerhard da hinten. Ist noch was hinzuzufügen? Hauptschule wird ausgeweitet, Entschuldigung, Hauptschule, beides, Haupt- und Realschule, jetzt ist richtig, super. Also hier ist Gerd Ellermann, er bleibt unter der Liedtafel stehen, dass wer sich interessiert, da kann man ihn auch fragen und dann ansprechen, wenn man Näheres wissen will. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Walter Bogisch, Kaufmann, 86 Jahre aus dem Lothar-Christmann-Haus in Hofeld. Und wir hörten bei der Bestattung das Wort aus 2. Korinther 5, was dann auch gilt, wenn so eine lange Leidenszeit da ist. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird. So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also treu jeden Sonntag, solange es noch ging, hier im Gottesdienst. Es ist ihm so schwer gefallen, als er den Berg nicht mehr hochgehen konnte. Und war immer wieder verbunden, auch über die Kassetten mit uns. Und wir grüßen auch seine liebe Frau im Gedenken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.